Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen hier im Saal, alle, die auch zugeschaltet sind, die uns zusehen. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich heute Mittag in Berlin, 14 Uhr, zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses Arbeit und Soziales. Es geht um das Gesetz zur Durchführung der Verordnung EU 2024/2748 zu Notfallverfahren aufgrund eines Binnenmarktnotfalls bei Gasgeräten und persönliche Schutzausrüstung auf Bundestagsdrucksache 21-3204. Ich begrüße ganz herzlich bei uns die parlamentarische Staatssekretärin Frau Katja Mast. Gegenstand dieser Anhörung heute ist ja der Gesetzentwurf zur Durchführung der Verordnung, die ich gerade eben vorgelesen habe, zu den Notfallgefahren bei Gasgeräten und BSA. Hierzu wurden auch zwei Formulierungshilfen für Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21-1172 und 21-1196 verteilt. Von Ihnen, von den sachverständigen Verbänden, von den Institutionen möchten wir gerne hören, wie Sie das beurteilen. Sie haben dazu ja auch Stellungnahmen abgegeben, die liegen schriftlich vor. Findet man in der Ausschussdrucksache 21-11-102. Wir begrüßen im Saal ganz herzlich von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Herr Sebastian Riebe. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus Dortmund Frau Isabel Rothe. Willkommen. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund Herr Dr. Sebastian Schneider, grüße Sie herzlich. Und ebenso herzlich von der IG Metall, den Herrn Dirk Neumann, sind Sie uns willkommen. Ich freue mich, dass von der IG BAU, von der Berufsgenossenschaft und der Bauwirtschaft, Herr Hans-Jürgen Wellenhofer bei uns ist. So ist richtig. Willkommen, Herr Wellenhofer. Und als Einzelsachverständiger heiße ich ganz herzlich Herrn Thomas Bürkle bei uns. Willkommen. Die Anhörung läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Es gibt 9 Blöcke mit jeweils 8 Minuten. Die verteilen sich auf die Fraktionen. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine freie Runde von 10 Minuten, um die Zeit effektiv zu nutzen. Wäre es immer gut und ratsam, wenn präzise, konkrete Fragen gestellt werden. Die lassen dann auch eine präzise und konkrete Antwort zu. Auf die Eingangsstatements verzichten wir. Dafür gibt es ja die schriftlichen Stellungnahmen. Und wir haben so auch mehr Zeit. Die Öffentlichkeit beteiligen wir mit einer Übertragung, einer Live-TV-Übertragung. Und es bleibt dann auch eine Aufzeichnung in der Mediathek des Deutschen Bundestags online zur Verfügung und die ist da auch abrufbar. Deswegen sind Bild- und Tonaufnahmen auch während unserer Veranstaltung hier während der Anhörung untersagt. Wir beginnen nun mit der Befragung der Sachverständigen. Ich werde auch zwischendurch immer wieder die Namen nennen. Klingt vielleicht hier etwas seltsam, aber ist für diejenigen im Backoffice sehr wichtig, die das Protokoll erstellen und dann auch die Antworten und Fragen den richtigen Personen zuordnen können. Es geht los mit der CDU-CSU-Fraktion. Herr Ehm, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Staatssekretärin, ich möchte meine erste Frage an Herrn Sebastian Riebe vom BDA richten. Das wird jetzt eine Frage sein, die auf das Durchführungsgesetz erst noch einmal zielt, kommen gleich zum Änderungsantrag, aber ganz allgemein die Frage an Sie, Herr Riebe. Durch den Gesetzentwurf wird die Verfügbarkeit von persönlicher Schutzausrüstung im Krisenfall verbessert und inwieweit sehen Sie dadurch eine Stärkung des Arbeitsschutzes im Krisenfall?
Herr Riebe, bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, vielen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Abgeordnete, ebenso vielen Dank. Sehr geehrter Abgeordneter, Ehm, vielen Dank für die Frage. Die Änderungen betreffen ausschließlich Anpassungen an geltendes EU-Recht. Wir begrüßen, dass dabei keine zusätzliche Anforderung an die Unternehmen ergänzt wurden. Es wäre an anderer Stelle wichtig, dass das EU-Recht eins zu eins in nationales Recht umgesetzt wird und die leider immer noch häufige Übererfüllung europäischer Vorgaben im Interesse des Bürokratierückbaus zurückgeführt wird.
Herr Ehm, bitte.
Zunächst herzlichen Dank. Ich würde jetzt zum Änderungsantrag kommen und da würde mich interessieren, dass Sie vielleicht einmal erläutern, welche betrieblichen Strukturen konkret in den Beschäftigtenbereich von 1 bis 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen und wie sich die aktuelle Fassung des Änderungsantrags auf unsere Klein- und Kleinstbetriebe auch tatsächlich auswirkt, Ihrer Einschätzung nach. Und zudem würde mich Ihre Einschätzung interessieren, wie sich die Neufassung insbesondere auf Unternehmen mit weniger als regelmäßig 20 Beschäftigten auswirkt. Auch das müssen wir, glaube ich, noch mal einmal betrachten. Und schließlich darüber hinaus würde ich gerne wissen, wie Sie dies vor dem Hintergrund der Zielsetzung des Bürokratierückbaus sehen. Also zunächst einmal Beschäftigtenbereich 1 bis 49, dann noch mal der Blick auf die unter 20 und das Thema Bürokratieabbau.
Herr Riebe, bitte.
Vielen Dank für die Fragen. Ja, wenn man sich die deutsche Wirtschaft anschaut, ist die sehr stark geprägt durch eine Kleinbetriebsstruktur. Und wenn wir uns jetzt konkret die Betriebe anschauen mit weniger als 50 Beschäftigten, dann macht das so, je nachdem, welche Daten man sich anschaut, so um die 95% der Betriebe in Deutschland aus. Also die deutsche Wirtschaft ist geprägt durch diese Kleinbetriebsstrukturen. Und was ist jetzt das Besondere an diesen Kleinbetrieben oder an den Strukturen? Das sind oft Strukturen, die sind informeller geprägt. Ne? Also diese Entscheidungswege sind schneller, einfacher, flache Hierarchien, direkter Draht zum Chef oder zur Chefin. Und das kennzeichnet diese Betriebe. Und wenn es um die Lösung von Problemen geht, dann passiert das auch mehr so im Doing, ne? Im alltäglichen Doing. Und es ist halt auch besonders im Hinblick auf den Unterschied zu größeren Betrieben, wo wir oft so festere Strukturen haben, formalisiertere Vorgaben. Die Arbeitsabläufe sind in diesen kleineren Betrieben oft überschaubarer und Verantwortlichkeiten sind klar geregelt. Also das sind vielleicht so ein paar Kennzeichen von diesen Kleinbetrieben mit weniger als 50 Beschäftigten. Und wenn wir uns das jetzt vielleicht vor dem Hintergrund des Arbeitsschutzes auch noch mal etwas konkreter anschauen, wie funktioniert da der Arbeitsschutz in diesen Klein- und Kleinstbetrieben? Wir haben da eine vielfältige Praxis an Arbeitsschutz, an Arbeitsschutzmaßnahmen, Arbeitsgestaltungsmaßnahmen. Aber man könnte sagen, er ist auch anders als in größeren Betrieben. Also hier auch viel mehr im alltäglichen Handeln drin, in der Fürsorgepflicht für die Beschäftigten. Weniger vorhanden sind dort diese formelleren Strukturen. Aber wir haben eine sehr, sehr vielfältige Arbeitsschutzpraxis in diesen Betrieben. Und das zeigt auch die Entwicklung im Arbeitsschutz ganz grundsätzlich, wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung der Arbeitsunfallzahlen anschaut. Das ist in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert worden in Deutschland, auch in Klein- und Kleinstbetrieben. Und Bund, Länder und Unfallversicherungsträger haben im Rahmen einer repräsentativen Betriebsbefragung kürzlich auch festgestellt, dass es deutliche Fortschritte auch in kleineren Betrieben gibt im Arbeitsschutz, wenn man sich die so wichtigen Gefährdungsbeurteilungen anschaut. Und da haben wir doch in den letzten 10 Jahren Fortschritte gemacht. Auch wenn wir uns die Entwicklung anschauen, ist das deutlich erkennbar.
Vielen Dank. Herr Ehm, bitte.
Ja. Wenn Sie vielleicht noch mal auf die Betriebe unter 20 eingehen würden.
Ja. Herr Riebe, bitte.
Danke. Wenn wir uns jetzt die ganz kleinen Betriebe angucken, und die sind ja jetzt auch in der Formulierungshilfe, ich sage mal, recht prominent formuliert, da ist es so, dass wir bei der Reform der Sicherheitsbeauftragten eine deutliche Entlastung schaffen könnten, wenn der Vorschlag umgesetzt wird, der im Konzept des Bundesarbeitsministeriums im Oktober formuliert ist, nämlich eine Anhebung der Schwelle zur verpflichtenden Bestellung von Sicherheitsbeauftragten auf 50 Beschäftigte, also erst eine Bestellpflicht für Betriebe ab 50 Beschäftigte, ohne Wenn und Aber. Aber in der Formulierungshilfe aktuell Es ist so ausgelegt, dass es ein Aber und ein Wenn gibt, nämlich Aber in kleineren Betrieben und sogar in ganz kleinen, also auch mit weniger als 20 Beschäftigten, müsste jetzt erstmalig ein Sicherheitsbeauftragter verpflichtend bestellt werden. Und das hätte dann zur Folge, dass mehrere hunderttausend Betriebe in Deutschland erstmalig Sicherheitsbeauftragte bestellen müssten, was eine deutliche Mehrbelastung wäre. Und statt des Bürokratierückbaus wäre die Folge ein Bürokratieaufbau. Und die ursprüngliche Entlastung, die geplant war, würde ins Gegenteil verkehrt, weil eben künftig sogar Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten einen Sicherheitsbeauftragten bestellen müssten. Und hinzu kommt, dass es dadurch erschwert wird, dass sie prüfen müssen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, ob eine besondere Gefährdung vorliegt. Also auch hier eine drohende Mehrbelastung für kleinere Betriebe, also Bürokratieaufbau. Und dann müsste das eigenverantwortlich geprüft werden, wie es relativ schwierig offensichtlich, weil eine rechtssichere Abgrenzung von einfachen und besonderen Gefährdungen nicht möglich ist für kleinere Betriebe. Also insofern, es drohen Mehrbelastungen, wenn es so umgesetzt wird wie in der Formulierungshilfe. Aber grundsätzlich dieser Ansatz der Reform bei den Sicherheitsbeauftragten zur Entlastung gerade kleinerer Betriebe geht in die richtige Richtung. Und die Chance auf den Bürokratierückbau, auf echte Entlastung, darf man nicht verspielen. Und wir haben es eigentlich schon im Konzept des Bundesarbeitsministeriums aus Oktober drinstehen, nämlich eine Anhebung der Schwelle auf 50 ohne Wenn und Aber. Das wäre auch hier ein bürokratiearmer Weg, auch wirklich dann echte Entlastung hinzukriegen für kleinere Betriebe.
Vielen Dank, Herr Ehm. 9 Sekunden nehmen wir in die nächste Runde mit, oder?
Genau, Herr Vorsitzender.
Dann gehen wir in die Runde der AfD. Herr Stephan, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage geht an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Wir haben es eben schon gehört, mehrere hunderttausend Betriebe, kleine Betriebe, unter 20 Mitarbeiter würden unter diese Definition fallen, besondere Gefährdungen. Und da interessiert es mich nochmal, deswegen die Nachfrage, die Abgrenzung zwischen einfachen und besonderen Gefährdungen, die ist wohl rechtssicher nicht möglich derzeit. Und wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die bereits existierenden Definitionen der Unfallversicherungsträger, die zum Beispiel Instandhaltungsarbeiten bereits als gefährliche Tätigkeiten klassifizieren? Wäre zum Beispiel eine Positivliste anerkannter Gefährdungen eine denkbare Alternative?
Herr Riebe, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Wenn wir uns nochmal das Ziel vergegenwärtigen, woher kommen wir? Es geht um einen Bürokratierückbau im Arbeitsschutz mit dem Ziel, vor allem KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen, zu entlasten. Würde man diese Entlastung, also eine echte Entlastung, einen echten Bürokratierückbau erreichen, wenn man den Arbeitsschutz, wenn man das Vorschriften und Regelwerk im Arbeitsschutz einfacher, verständlicher und praxistauglicher macht? Und jetzt ganz konkret hier in diesem Falle, würde man es wirksam erreichen durch eine Anhebung der Schwelle auf 50 Beschäftigte ohne Wenn und Aber. Das heißt, in kleineren Betrieben auch eine Vereinfachung wirklich zu erreichen und nicht dieses System der Gefährdungsbeurteilung, was ja sowieso in kleineren und Kleinstbetrieben teilweise schwierig und komplex ist, nicht noch weiter zu erschweren. Also insofern der Lösungsvorschlag Anhebung der Schwelle auf 50 ohne Wenn und Aber.
Vielen Dank, Herr Riebe. Herr Stephan, bitte.
Die Frage geht an die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Auch hier nochmal diese Thematik der besonderen Gefährdungen. Welche konkreten Risiken sehen Sie für Unternehmer durch die Verwendung des wohl unbestimmten Rechtsbegriffs besondere Gefährdungen ohne weitere Konkretisierung im Gesetzestext?
Vielen Dank. Herr Wellenhofer, bitte.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Ja, auch wir sehen durchaus die Schwierigkeit dieses unbestimmten Rechtsbegriffs. Das ist auch in unseren Augen tatsächlich ein Problem in der Umsetzung, vor allem vor dem Hintergrund, wie Herr Riebe ja auch schon angesprochen hat, dass das Thema Gefährdungsbeurteilung insbesondere in Kleinbetrieben nicht den Stellenwert hat wie in größeren Betrieben. Und insofern plädieren wir auf alle Fälle, wenn diese Regelung so kommt, auch für eine Konkretisierung. Und unser Vorschlag ist auf alle Fälle, dass das in der Hand der Unfallversicherungsträger bleibt, diese Konkretisierung vorzunehmen, weil wir hier in unserer Selbstverwaltung natürlich tatsächlich eben nah am Geschehen sind und die berufliche Praxis kennen und insofern eben die Ausgestaltung aus unserer Sicht sehr gut auch in den Händen der Berufsgenossenschaften der Unfallversicherungsträger erfolgen kann. Da bietet sich zum Beispiel eben an die Vorschrift 1, die im Moment sowieso in der Überarbeitung ist.
Vielen Dank, Herr Stephan.
Nochmal an den Herrn Wennhofer. Wie bewerten Sie das Unfallrisiko in der Bauwirtschaft im Vergleich zu anderen Branchen und warum rechtfertigt dies Ihrer Meinung nach die Beibehaltung spezifischer Schwellenwerte, auch wenn andere Branchen dereguliert werden?
Herr Wellenhofer, bitte.
Ich kann tatsächlich ja nur für die Baubranche sprechen. Und wir haben hier in der Baubranche tatsächlich ein überproportionales Unfallgeschehen nach wie vor. Also Maßzahl ist für uns immer die Zahl der meldepflichtigen Unfälle pro 1000 Vollzeitäquivalente. Und da liegen wir aktuell bei einem Wert von knapp 44. Das ist mehr als zweimal so hoch als der Durchschnitt der gewerblichen Wirtschaft, in der ja der Baubereich auch wieder drin ist. Und insofern zeichnet sich die Bauwirtschaft tatsächlich eben durch, und da gibt es auch Gründe dafür natürlich, aber durch ein überproportionales Unfallgeschehen aus. Das spiegelt sich auch wieder in der Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle. Leider liegen wir hier in einem Bereich zwischen 70 und 80 tödlichen Arbeitsunfällen in jedem Jahr. Und vor dem Hintergrund halten wir die Funktion der Sicherheitsbeauftragten für eine wertvolle Hilfestellung für den verantwortlichen Arbeitgeber.
Vielen Dank, Herr Stephan.
Nochmal eine Nachfrage. Der Gesetzentwurf sieht keine explizite Dokumentationspflicht für die Entscheidung gegen einen Sicherheitsbeauftragten vor. Warum empfehlen Sie den Unternehmen dennoch dringend eine schriftliche Dokumentation?
Herr Wellenhofer, bitte.
Wir empfehlen dies aus zweierlei Gründen. Zum einen quasi Sicherheit für den Arbeitgeber, um im Falle eines Unfalles, dann eben auch darlegen zu können, warum er oder sie zu dieser Entscheidung gekommen ist. Zum anderen aber durchaus auch aus dem Blickwinkel des Unfallversicherungsträgers, der ja auch überwachende Funktion hat und dann in die Lage versetzt werden soll, die Entscheidung des Arbeitgebers dann eben auch nachvollziehen zu können. Und vor dem Hintergrund empfehlen wir die Dokumentation und empfehlen auch, das verpflichtend zu machen. Es ist ja so, dass die Gefährdungsbeurteilung als solches ohnehin dokumentiert werden muss. Hierfür gibt es eine Verpflichtung. Der Textentwurf, so wie er jetzt vorliegt, sieht aber vor, dass die Gefährdungsbeurteilung zugrunde gelegt wird und daraus die Entscheidung abgeleitet wird, ob Sicherheitsbeauftragte bestellt werden müssen oder nicht. Und diese Dokumentation ist in die Hände des Unternehmers gelegt. Wir empfehlen die auf alle Fälle eine verpflichtende Dokumentation.
Vielen Dank, Herr Stephan, bitte. Nicht mehr? Dann gehen wir weiter in die nächste Runde, die der SPD. Herr Dieren, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Unsere erste Frage richtet sich an den DGB, namentlich Herr Schneider. Und zwar, wenn Sie mögen, würde ich Sie gern bitten, noch mal zu erklären, welche Rolle aus Ihrer Perspektive Sicherheitsbeauftragte überhaupt bei der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit im betrieblichen Alltag spielen. Und wenn Sie mögen, auch noch mal zu differenzieren, wie sieht es aus in Betrieben unter 20 Beschäftigten, 20 bis 50 und über 50. Danke.
Vielen Dank, Herr Dieren. Herr Schneider, bitte.
Vielen Dank und auch vielen Dank an Herrn Dienen für die Frage. Das kann ich gerne machen. Ich starte mit einer Anekdote ein, obwohl wir ja gebeten wurden, sehr präzise und konkret zu antworten. Aber ich glaube, diese Anekdote ist präzise und konkret. Ich war nämlich letztes Jahr auf der Messe A plus A, der größten Arbeitsschutzmesse. Und am Rande dessen gibt es einen Kongress. Und da war ich auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Bürokratieabbau. Und da war auch ein Arbeitgeber einer Flaschnereiunternehmens mit ungefähr 25 Mitarbeitenden. Und er hat gesagt, dass mit dem Thema, das mit dem Arbeitsschutz ist recht schwierig, weil er als Chef muss da eben alles alleine machen. Und das ist genau der Punkt, an dem dann ein Sicherheitsbeauftragter reinkommen kann und helfen kann, weil er nämlich sowohl die unterstützende Funktion gegenüber dem Arbeitgeber hat bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes, als auch sozusagen in die Kollegenschaft und in die Belegschaft hineinwirkt und sozusagen Ansprechpartner für Kollegen und Kolleginnen ist, um zu sagen, um sozusagen unkompliziert und sehr niedrigschwellig Problemlagen, Gefahren, Gefährdungen im Betrieb dem Arbeitgeber zu melden oder mit dem Arbeitgeber gemeinsam zu besprechen und eben dafür zu sorgen, dass es da dann auch Abhilfe geschaffen wird. Also, und ich würde das deswegen auch gerne mal in diese Diskussion zum Bürokratieabbau einordnen, weil das, wie gesagt, es ist sehr niedrigschwellig, es ist eine Unterstützungsfunktion, es ist eine Weiterbildung für den Mitarbeitenden durch die Unfallversicherungsträger und ist eigentlich genau das, was wir, glaube ich, zumindest aus unserer Sicht erreichen wollen. Wir wollen nämlich den Arbeitsschutz noch effektiver und besser und leichter umsetzbar machen. Und ich glaube, da leisten Sicherheitsbeauftragte als direkte und niedrigschwellige Ansprechpartner für Belegschaft wie auch für Vorgesetzte einen sehr wichtigen Beitrag.
Schneider, vielen Dank. Herr Dieren, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Schneider, für die Antwort. Dann richtet sich meine zweite Frage an Frau Rothe von der Bauer. Und zwar würde ich Sie vor dem Hintergrund des jetzt schon Gehörten fragen, wie Sie die Auswirkungen auf das Arbeitsschutzniveau beurteilen, wenn, wie jetzt ja vorgeschlagen, der Schwellenwert zur verpflichtenden Bestellung jedenfalls von Sicherheitsbeauftragten von 20 auf 50 Beschäftigte erhöht wird.
Vielen Dank, Herr Dieren. Frau Rothe, bitte.
Vielen Dank für die Frage, lieber Herr Dieren. Vielen Dank für die Einladung. Ich erlaube mir zunächst einmal ganz kurz eine Vorbemerkung in der Gestalt, dass sehr viele Betriebe sich sehr umfangreich für Arbeitsschutz in ihren Betrieben im Betriebsalltag engagieren, mit zahlreichen Akteuren von den Führungskräften über die Fachkräfte in mittelständischen Betrieben auch häufig jetzt durch das sogenannte Unternehmermodell mit der Schulung der Unternehmerinnen und Unternehmer in Sicherheitsfachkraft und betriebsärztlichen Tätigkeiten, mit zahlreichen begleitenden Maßnahmen, sei es eine psychosoziale Betreuung bei schwieriger Interaktionsarbeit, sei es das Thema Bau mit guten Ausstattungen, Einrichtungen, sei es die Frage des Aufbaus neuer technischer Systeme, wo von Beginn an sichere und gesunde Arbeit mitgedacht wird. Desto besser das in den Alltag integriert ist, desto besser läuft der Arbeitsschutz. Da ist die Empirie sehr deutlich. Desto mehr das sozusagen von allen Akteuren gemeinsam getragen wird als nicht Sonderlocke Bürokratie, sondern Teil des gemeinsamen betrieblichen Handels, desto erfolgreicher ist das Arbeitsschutzsystem. Und dafür plädieren wir ganz außerordentlich, dort weitere Möglichkeiten auch immer wieder zu schaffen und an den rasanten Wandel der Arbeit auch anzupassen. Konkret Sicherheitsbeauftragte. Die machen Sinn, wenn sie den Unternehmer dabei unterstützen, dass die Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere im Kontext von Unfällen, auch in der Fläche verstanden und angewendet werden. Das ist kein großer Job, es ist eine Schulung, die letztlich im kollegialen System dann konkret umgesetzt wird, und zwar als Teil der operativen Arbeit. Das ist mir ganz wichtig. Es ist sozusagen ja keine separate Tätigkeit in diesem Sinne, sondern eigentlich eine Befähigung von Kollegen, dass sie unterwegs auf Strecke irgendwo an der Baustelle sagen können, hör mal, bitte benutzt das auch. Ja? Wir wissen, dass viele Sicherheitsmaßnahmen einfach durch eine gewisse Disziplin in der Benutzung ganz wunderbar funktionieren und man dadurch auch vieles erleichtern kann. Ich persönlich teile allerdings, dass ein Gesetz auch nicht zu detailliert in die Vorschriften gehen soll. Das finde ich eigentlich okay vom Ansatz her. Würde aber tatsächlich, und jetzt gucke ich mal den Kollegen von der nicht IG, sondern BG Bau an, würde aber tatsächlich sagen, eine gute, handhabbare, praktikable, untergesetzliche Konkretisierung im Sinne auch der aktuellen Kriterien der DGUV V1, zeitliche, räumliche Nähe, Unfallrisiken, besondere Unfallrisiken, sind die vorhanden, ja oder nein, zeitliche Nähe im Sinne von Schichtsystem, räumliche Nähe im Sinne von vielen diversen Baustellen etc., wenn dieses konkret konkretisiert würde. Es gibt ja auch noch in der DGUV V2 unterschiedliche Klassen der jeweiligen Gefährdungen, auch in den Betrieben, in den Branchen. Wenn dieses konkretisiert würde, könnte man es meines Erachtens spitz und spezifisch genug und eben nicht pauschal einer operativen Umsetzung auch zuführen. Das wäre das, wofür wir plädieren würden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Rothe. Wer macht weiter? Frau Glöckner.
Ja, dann hätte ich noch mal eine weitere Frage an die Bauer. Und zwar, wie beurteilen Sie die Auswirkungen auf das Arbeitsschutzniveau, wenn für Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten grundsätzlich nur ein Sicherheitsbeauftragter verpflichtend zu bestellen ist und die Verpflichtung zur Bestellung mehrerer Sicherheitsbeauftragter auch hiervon abhängig gemacht wird, ob eine besondere Gefährdung für Leben oder Gesundheit vorliegt?
Frau Rothe, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und auch wenn das jetzt redundant klingen mag, möchte ich einfach noch mal sagen, sollten die besonderen Gefährdungen klug und systematisch und branchennah jeweils konkretisiert werden, dann rechne ich mit einer adäquaten Umsetzung. Es kommt letztlich darauf an, ob wir das Thema der besonderen Gefährdung branchenspezifisch angemessen übersetzen. Und dann würde man ja bei 250 auch schauen, sind das jetzt zum Beispiel verschiedene, gibt es besondere Unfallrisiken? Ist das Arbeit in der Fläche mit ständig variierenden Baustellensituationen beispielsweise? Oder haben wir eine relativ konstant eingerichtete Arbeitssituation, die tatsächlich mit der sicherheitsfachkräftigen und betriebsärztlichen Betreuung gut aufgestellt ist? Wir würden dieses spezifisch konkretisieren und davon hinge das ja dann ab, ob es 1 oder plus x sei. Vielen Dank.
Herr Dieren, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann, Herr Schneider, möchte ich die Frage auch noch mal an Sie richten. Frau Rothe plädiert jetzt ja für so einen risikobasierten Ansatz. Sonst versuchen wir es in der nächsten Runde noch mal weiter. Ich würde auch Sie da gerne um eine Einschätzung bitten.
Herr Schneider, bitte.
Ja, vielen Dank. Also ich halte das auch in 26 Sekunden, aber ja auch in längerer Zeit für problematisch, weil wir mit einem Sicherheitsbeauftragten meiner Meinung nach in den meisten Unternehmen mit an die 250 Mitarbeitern das nicht adäquat abbilden können, dass diese Person dann auch ausreichend in die Belegschaft wirkt, weil sie eben gerade davon lebt, die Nähe zu den Tätigkeiten, die Nähe zu den Kollegen und Kolleginnen. Und das zweite Problem, was wir haben, ist dann wahrscheinlich in der zweiten Runde, wenn ich das richtig sehe.
Jawohl, Frau Lang, es geht bei den Grünen weiter. Bitte schön.
Sehr, sehr gerne. Auch von mir einen schönen guten Tag und danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich würde mich tatsächlich auch, wie die meisten meiner Vorredner, auf den Änderungsantrag fokussieren, weil es da, glaube ich, das meiste auch den meisten politischen Diskussionsbedarf gibt und würde meine Frage gern an Dirk Neumann von der IG Metall stellen. Und zwar erstens, das wurde ja schon angesprochen, was das Thema von Betrieben mit 20 bis 49 Beschäftigten angeht. Vielleicht könnten Sie auch noch mal sagen, aus der betrieblichen Praxis, welche konkreten Aufgaben übernehmen die Sicherheitsbeauftragten in den Betrieben der jeweiligen Branchen. Welche Risiken entstehen, wenn diese Funktion in Betrieben mit 20 bis 49 Beschäftigten entfällt? Und wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund auch das behauptete Einsparpotenzial dieser Maßnahme?
Vielen Dank, Frau Lang. Herr Neumann, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Lang, für die Frage. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, das sind ja schon umfangreiche Fragen im Komplex. Also insgesamt schließe ich vielleicht noch mal im ersten Schritt bei Frau Rothe an. Wir reden hier über Sicherheitsbeauftragten als eine Akteursebene eines wirklich gut, wie ich finde, gut austarierten Gesamtsystems des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Betrieben in unserem Land. Und deshalb bin ich etwas irritiert, dass wir jetzt so fokussiert über diese Sicherheitsbeauftragten diskutieren müssen, die aus meiner Wahrnehmung und aus der betrieblichen Praxis unserer Branchen einen extrem wertvollen Beitrag leisten, auch in kleinen und mittleren Unternehmen, weil sie Arbeitgeber in ihrer Verpflichtung, in ihrer gesetzlichen Verpflichtung, den Arbeits- und Gesundheitsschutz betreffend, intensiv unterstützen können. Auch der Begriff von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ist schon genannt worden. Sie haben ein hohes Vertrauen von Beschäftigten und da spielt die Betriebsgröße eigentlich keine allzu große Rolle. Sie dienen, wie gesagt, als Ansprechpartner. Sie können wertvolle Hinweise geben, ob das, keine Ahnung, beim Fräsen ist, im Metallbetrieb, wo es einfach gewisse Anforderungen gibt, was das Thema eng anliegende Kleidung angeht, was das Nichttragen von Schmuck und Handschuhen angeht und so weiter. Genau diese Anforderungen im Blick zu haben in der täglichen Praxis und die Kollege, den Kollegen, der vielleicht das mal temporär aus dem Blick verloren hat, worauf es ankommt, sehr schnell, sehr direkt ansprechen zu können oder auch im Fall von größeren und kleineren Unfällen den Erste-Hilfe-Prozess begleiten zu können, für den Besuch beim Durchgangsarzt zu sorgen. Alles, was auf den ersten Blick selbstverständlich erscheinen mag, in der betrieblichen Praxis, im Arbeitsalltag, aber dann doch dem einen oder der anderen mal durchrutschen mag, das im Blick zu haben, wenn wir das auch gerade in den kleinen und mittleren Betrieben zukünftig nicht mehr pauschal verpflichtend hätten, dann wäre das am Ende des Tages Aufgabe des Arbeitgebers, in seiner gesetzlichen Verpflichtung all diese Funktionen auszuführen oder es entsprechend zu delegieren, was mich zu dem Punkt bringt, dass ich eine Bürokratieerleichterung in diesem Vorschlag ehrlicherweise kaum zu erkennen vermag. Und auch mit Blick auf die vom BMAS ausgewiesenen Zahlen der Entlastung, was den finanziellen Beitrag angeht, ehrlicherweise davon sprechen muss, dass wir hier über ziemlich kleine Beträge sprechen. Wenn ein einzelner Betrieb, und ich habe mich im Vorfeld noch mal ein bisschen umgehört, Sicherheitsbeauftragte hat, die im Schnitt für ihre Tätigkeit im Monat vielleicht 3, 4, 5 oder auch mal 6 Stunden ehrenamtlich diese Funktion ausüben, dann können Sie sich das ausrechnen, was das bei einem durchschnittlichen Ecklohn selbst in der Metall- und Elektroindustrie an finanzielle Entlastung für den einzelnen Arbeitgeber bedeuten mag. Und da rede ich über die holzverarbeitende Industrie noch nicht, wo das Lohngefüge insgesamt niedriger ist. Auch die gehören ja zum Organisationsbereich der IG Metall. Im Gegenzug müsste am Ende, wie gesagt, wenn diese Aufgaben der Arbeitgeber übernehmen muss, zumindest rein betriebswirtschaftlich ein höherer Kostenansatz angesetzt werden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Neumann. Frau Lang.
Auch von mir vielen Dank. Und ich hätte noch eine zweite Frage an Sie. Es wurde ja schon angesprochen, dass in § 22 des SGB VII die Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten Sicherheitsbeauftragte nur noch bei besonderer Gefährdung bestellen sollen. Auch an Sie die Frage, wie Sie diese Neuregelung bewerten, wie das vor allem auch abgegrenzt und in der Praxis kontrolliert werden soll und wie es sich verhindern lassen würde oder ob es sich überhaupt verhindern lassen würde, dass daraus Schutzlücken entstehen.
Herr Neumann, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Ich gebe zu, es ist für uns ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich kann die Intention, die das BMAS ja im Übrigen schon sehr früh, nämlich Anfang November in einem FAQ auf seiner Website veröffentlicht hat, diese besondere Gefährdung zu berücksichtigen. Ich kann es als Arbeitsschützer gut nachvollziehen. Das sage ich hier ganz klar, weil ich glaube und verbinde damit zumindest erstmal die Hoffnung, dass das den Grad der Gefährdungsbeurteilung, zumal der vollständigen Gefährdungsbeurteilung, die gerade in den kleinen und mittleren Unternehmen unterdurchschnittlich nur durchgeführt wird, weiter verbessern kann. Und Herr Riebe hat eben ja schon zu Recht auf die gute Entwicklung bei den Unfallzahlen, dem Arbeitsunfallgeschehen hingewiesen, auch in den kleinen und mittleren Betrieben. Meine Befürchtung ist aber, dass wir genau gerade drohen, diese Erfolge zumindest aufzuhalten, wenn nicht wieder ins Gegenteil zu verkehren, wenn wir die Sicherheitsbeauftragten abschaffen. Aber nochmal vielleicht zurück zu dieser besonderen Gefährdung. Wie gesagt, aus der Arbeitsschutzperspektive kann ich es nachvollziehen. Wenn ich es aber abwäge mit der Herausforderung und das Thema der fehlenden Normierung, der fehlenden Definition, was genau ist die Gefährdung und so weiter, das haben wir ja eben schon hier angedeutet gehabt, dann komme ich im Ergebnis eher zu der Aussage oder Überzeugung, dass es vielleicht am besten wäre, einfach beim Status quo festzuhalten und ein, wie gesagt, gut austariertes System möglichst unangetastet zu lassen.
Vielen Dank. Frau Lang, bitte.
Tatsächlich passt die letzte Frage, weil das ein bisschen auf den Status quo wäre. Ich habe ja die Kritik jetzt rausgehört an dem, was geplant ist von der Regierung. Gäbe es aus Ihrer Sicht, gerade auch mit Blick auf mögliche Wirksamkeitsprüfungen von Sicherheitsbeauftragten und den Arbeitsschutzmaßnahmen, Verbesserungspotenzial, also wenn Sie sagen Berichts- und Dokumentationspflichten, Wirkung, Umsetzung, wie die Defizite belastbar bewertet werden können, sehen Sie da, abseits von den Maßnahmen, die wir jetzt gerade hier diskutieren, Verbesserungspotenzial?
Herr Neumann, bitte.
Dankeschön, in der Kürze der Zeit. Also was auffällt, ist, dass wir hier mit dem Vorschlag so ein bisschen den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, habe ich noch mal nachgelesen, ist in der Tat eine Prüfung der Wirksamkeit von Instrumenten des Arbeitsschutzes vereinbart worden. Ich kenne zumindest keine Prüfung bezüglich der Arbeit der Sicherheitsbeauftragten auch und gerade in den kleinen und mittleren Betrieben, auch wenn Frau Rothe mir vielleicht jetzt widersprechen mag, bei der Bauer gibt es natürlich immer viele und gute Zahlen und Erkenntnisse, aber nochmal eine Wirkungsprüfung direkt vorgelagert, bevor ein solcher Vorschlag in die Debatte eingebracht wird, liegt mir zumindest nicht vor, wäre aber aus meiner Sicht notwendig, sich das intensiv anzugucken. Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Lang. Und auch Herr Neumann natürlich. Wir gehen in die nächste Runde. Das ist die Runde der Die Linke. Und da hat Herr Insche das Wort.
Ja, vielen lieben Dank. Auch ich möchte primär über den Änderungsantrag sprechen. Und ich möchte die ersten Fragen hauptsächlich an Herrn Wellhofer stellen. Auch wenn Sie das so ein bisschen schon angedeutet haben, Herrn Wellhofer, vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Wie würden Sie mit Blick auf die Realitäten in der Baubranche insgesamt die Bedeutung von Sicherheitsbeauftragten erläutern, sowohl für Unternehmen als auch für Beschäftigten und dann eventuell noch mit wie viel Aufwand, Arbeitszeit und wie viel Bürokratie das verbunden ist, also kurz gesagt, wie Kosten-Nutzen insgesamt hier hervorgeht?
Vielen Dank, Herr Wellhofer, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage, Herr Intsche. Ich möchte beginnen erstmal nochmal Sie hatten die Frage formuliert, unter Berücksichtigung der Realitäten in der Bauwirtschaft. Ich möchte zunächst mal auf die Realitäten in der Baubranche nochmal eingehen und nochmal darstellen, was wir eingangs auch schon mal gehört hatten. Das spiegelt sich auch in besonderer Weise in der Baubranche wider. Wir haben eine Unternehmensstruktur, die weit überwiegend von Klein- und Kleinstbetrieben geprägt ist. 98% unserer Mitgliedsbetriebe bei der BG Bau haben 50 Beschäftigte oder weniger. Die Arbeitsweise ist gekennzeichnet durch dezentrale, zeitlich begrenzte und sich ständig verändernde Arbeitsplätze, allein bedingt durch den Baufortschritt, die eben häufig mit einem hohen Gefährdungspotenzial verbunden ist, was sich letztlich ja dann auch in den bereits angesprochenen Unfallgeschehen widerspiegelt. Ich hatte vorher die 1000-Personen-Quote angesprochen, der Faktor, aber auch den hatte ich, glaube ich, schon angesprochen. Der Faktor ist 2,17 mal so hoch wie im Durchschnitt der gewerblichen Wirtschaft. Auch wir haben eine positive Entwicklung im Bereich der Unfallzahlen. Es ändert aber nichts daran, dass das Unfallgeschehen nach wie vor recht hoch ist. Dazu kommt die Situation im Baubereich, dass wir häufig die Zusammenarbeit oder in der Regel die Zusammenarbeit verschiedenster Unternehmen haben, häufig auch verbunden mit entsprechenden Sprachbarrieren, was dann eben auch die Umsetzung von Arbeitsschutzerfordernissen nicht unbedingt einfacher macht, wenn eben gerade zum Beispiel Schutzeinrichtungen von einem Unternehmen verändert werden, nicht mehr zur Verfügung stehen und ein anderes Unternehmen dann in dem Bereich arbeiten muss. Und es kommt dazu Witterungseinflüsse, die Arbeitsplätze sind im Allgemeinen eben der Witterung ausgesetzt, Schnee, Kälte, Glätte, Regen, geneigte Flächen dann zum Beispiel eben auch. Also das spiegelt so ein bisschen wieder die besondere Gefährdungssituation, die wir haben. Die Frage hat abgezielt eben auf die Bedeutung der Sicherheitsbeauftragten. Ich würde mich einigen meiner Vorrednern auf alle Fälle anschließen und die Bedeutung der Sicherheitsbeauftragten, insbesondere in ihrer Rolle als Unterstützung für den Arbeitgeber, betonen wollen. Und Sie hatten auch gefragt nach dem bürokratischen Aufwand, der damit verbunden ist. Natürlich ist ein gewisser Aufwand damit verbunden. Der Unternehmer muss auswählen, der Unternehmer muss bestellen. Empfehlung ist, auf alle Fälle schriftlich zu bestellen, auch an der Stelle. Verbindlich ist es nicht, aber es ist empfohlen. Und es ist auch empfohlen, die Teilnahme an entsprechenden Qualifizierungskursen. Auch die sind nicht verbindlich, aber sie sind empfohlen, um demjenigen, den man ausgewählt hat für diese ehrenamtliche Tätigkeit, eben auch mit dem notwendigen Wissen zu versehen. Und wenn der Sicherheitsbeauftragte seiner Aufgabe nachkommt, dann leistet er und kann er unserer Überzeugung nach eben einen ganz wichtigen Beitrag für die Unternehmenskultur leisten, insbesondere in diesem rauen Bereich in der Bauwirtschaft, wo eben dann ein Mitarbeiter auf Augenhöhe aus dem Kreis der Kollegenschaft den Blick darauf wieder richtet, wie Frau Rothe vorher eben auch schon angesprochen hat, sich der notwendigen Schutzeinrichtungen anzunehmen, darauf hinzuweisen, wenn dort etwas fehlt, die notwendige persönliche Schutzausrüstung zu tragen, ständiges Thema natürlich auf den Baustellen. Vielleicht noch ein Argument auch dafür. Wir sind im technischen Arbeitsschutz mittlerweile schon sehr weit gekommen, da ist wirklich viel erreicht worden. Aber der Fokus richtet sich mehr und mehr eigentlich auf Verhaltensprävention. Und gerade da spielen Sicherheitsbeauftragte meiner Überzeugung nach eine ganz entscheidende Rolle, weil sie eben die Kolleginnen und Kollegen eben darauf hinweisen, die notwendigen Schutzmaßnahmen dann tatsächlich eben auch umzusetzen und zu ergreifen. Und zum Aufwand hatte ich schon mal vorher einige Punkte angesprochen. Demgegenüber steht aber eben in meiner Überzeugung auf alle Fälle ein sehr hoher Beitrag auf die, der einzahlt eben auf die Unternehmenskultur, auf den Arbeitsschutz und eben auch in der Unterstützung für den Arbeitgeber in seinen Arbeitgeberpflichten.
Vielen Dank, Herr Wellenhofer. Herr Inschel, bitte.
Ja, das hört sich ja fast so an, als ob kein Bürokratieabbau hier entsteht. Dann würde ich mal auf die Frage kommen, was sind denn die Stärken der jetzigen Regelung? Gibt es denn überhaupt Änderungsbedarf? Und wenn ja, welche wären denn das?
Und da fragen wir auch den Herrn Wellenhofer, ne?
Ja, bitte.
Herr Wellenhofer, bitte.
Sehr gerne. Eine Frage, die anknüpft letztlich auch an die Ausführungen von Herrn Neumann gerade eben, der ja schon dafür plädiert hat, alles so zu belassen, auch wie es im Moment ist. Tatsächlich ist es so, dass wir auch keine Notwendigkeit erkannt hätten, die aktuelle Regelung zu ändern. Die hat sich in unseren Augen bewährt. Sie ist geübt, sie ist praktikabel, sie ist rechtssicher, sie ist einfach umsetzbar, insbesondere eben auch für Klein- und Kleinstbetriebe. Jedem sind die Grenzen bekannt. Wir haben ca. 3.700 Sicherheitsbeauftragte jährlich in unserem Qualifikationsprogramm. Es ist nie aus der Unternehmerseite an uns herangetragen worden, hier müsste man mal was ändern, hier steckt zu viel Bürokratie drin. Das ist an uns so in dieser Form nie herangetragen worden. Insofern hätten wir an der Stelle jetzt keinen unbedingten Änderungsbedarf gesehen. Ein Problem, auch das ist schon angesprochen worden mit der derzeitigen Formulierung, steckt sicherlich in der Einbeziehung der Unternehmen auch unter 20 in die Notwendigkeit, Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. Diese sind nach der derzeit gültigen Regelung ja ausgenommen. Zukünftig müssen sie auch prüfen, inwieweit besondere Gefährdungen gegeben sind und müssen dann, wenn sie zu diesem Schluss kommen, eben auch Sicherheitsbeauftragte bestellen. Wir haben alleine bei der BG Bau etwa 240.000 Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten, die sich zukünftig dann alle zumindest mit dieser Frage beschäftigen müssen. Und angesichts meiner eingangs geschilderten Situation auf Baustellen ist sicherlich eben davon auszugehen, dass ein Großteil dieser Unternehmen dann zukünftig auch in die Verpflichtung kommen würde, Sicherheitsbeauftragte zu bestellen, sodass wir eher davon ausgehen, nicht 123.000 Sicherheitsbeauftragte einzusparen, sondern deutlich mehr Sicherheitsbeauftragte zukünftig bestellen zu müssen. Und ein weiterer Punkt ist, aber auch der war schon angesprochen, dieser unbestimmte Rechtsbegriff, nämlich die besonderen Gefährdungen für Leben und Gesundheit. Da halten wir eben unbedingt eine Konkretisierung und idealerweise durch die Unfallversicherungsträger gerne in Zusammenarbeit mit der BAUA für erforderlich.
Vielen Dank. Wir gehen in die nächste Runde. Das ist die wieder der CDU-CSU. Herr Ehm, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Das waren jetzt wichtige Hinweise schon mal in der ersten Runde, sowohl von Herrn Riebe als auch von Herrn Wellenhofer in Richtung der Betriebe unter 20 und den unbestimmten Rechtsbegriff. Ich würde jetzt erstmal noch mal eine Frage mit Verbandsperspektive an Herrn Riebe richten und dann gleich auf die konkrete Unternehmerperspektive wechseln. Zunächst also an Herrn Riebe. Herr Riebe, welche konkreten Entlastungen, jetzt unabhängig von dem, was wir gerade für unter 20 festgestellt haben, welche konkreten Entlastungen erwarten Sie durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Bestellung von Sicherheitsbeauftragten und trägt die Neuregelung zu einer stärkeren Orientierung an der tatsächlichen Gefährdungslage im Betrieb bei? Und erwarten Sie qualitative Verbesserungen dadurch möglicherweise im Arbeitsschutz? Und könnten durch die Neuregelung frei werdende Ressourcen vielleicht gezielt in andere Arbeitsschutzmaßnahmen in den Betrieben investiert werden?
Vielen Dank, Herr Ehm. Herr Riebe, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Also es ist ja jetzt die Frage, die jetzt ja auch schon diskutiert wurde, nach den konkreten Entlastungen für Unternehmen, beziehungsweise welche zeitlichen oder bürokratischen Aufwände erzeugt das Thema Sicherheitsbeauftragte in Betrieben, in kleineren Betrieben vor allem. Und ja, ich möchte an der Stelle vielleicht auch ganz gern noch mal auf Herrn Neumann zurückkommen, der das Thema jetzt eben auch angesprochen hat. Und ist ja gar nicht so viel. Alles könnte ja so bleiben, habe ich so ein bisschen daraus gehört. Und ich würde sehr dafür plädieren, das Thema nicht zu unterschätzen. Also Herr Wellenhofer hat ja schon gesagt, was für Aufwände in den Unternehmen entstehen können oder entstehen dadurch. Man muss sozusagen als Unternehmer prüfen, brauche ich einen Sicherheitsbeauftragten. Man muss geeignete, motivierte Personen finden, die letztendlich auch diese Beauftragtenfunktion übernehmen. Und jetzt unabhängig davon, ob es jetzt verpflichtend ist oder nicht, die Leute werden natürlich dann auch bezahlt freigestellt für Qualifizierung, für Schulung, die übrigens zum überwiegenden Großteil bei den Berufsgenossenschaften stattfinden. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, dass das sozusagen finanziert wird von Mitteln bei der Berufsgenossenschaft, die ja zu 100% aus Arbeitgeberbeiträgen finanziert wird. Und ich glaube, das findet in vielen Kalkulationen und Berechnungen auch noch zu wenig statt. Also auch das sind sozusagen Aufwände, die sozusagen auf die Arbeitgeber fallen. Dann wäre es natürlich eine große Entlastung, wenn man kleinere Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten rausnehmen würde. Es wäre eine Vereinfachung. Man muss dazu sagen, gleichzeitig würden ja alle Arbeitsschutzstandards weiter bestehen bleiben. Also das Arbeitsschutzgesetz gilt weiter, die Gefährdungsbeurteilung ist weiter verpflichtend, ab einem Beschäftigten zu machen, eine sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung ist weiter ab einem Beschäftigten zu gewährleisten. Also man dreht oder ändert am Schutzniveau nichts. Und gleichzeitig würde man eine Entlastung für diese Betriebe erreichen. Die Anhebung der Schwelle auf 50 ist auch gar nicht so neu für uns im Arbeitsschutz. Die hat sich auch schon bewährt und ist erfolgreich. Also das Thema Unternehmermodell wurde ja eben schon angesprochen. Also um das vielleicht noch mal ganz kurz einzuordnen. Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten können an der alternativen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung teilnehmen. Und da wird der Unternehmer qualifiziert und kann Teile zum Beispiel der sicherheitstechnischen Betreuung selber durchführen. Und auch da haben wir aus der Forschung Erkenntnisse, die zeigen, das Unternehmermodell ist erfolgreich. Es hat sich bewährt. Es funktioniert, wenn man dem Arbeitgeber mehr Spielräume bei der Umsetzung der Arbeitsschutzvorgaben einräumt. Also insofern finde ich hier sehr, sehr viele starke Argumente dafür, dass man auch hier sozusagen bei der Reform der Sicherheitsbeauftragten diesen Schritt zur Entlastung der Betriebe gehen sollte.
Herzlichen Dank, Herr Riebe.
Ja, vielen Dank, Herr Riebe. Ja. Herr Ehm, bitte.
Ich würde jetzt ganz gerne einmal zum ganz konkreten Blick in ein Unternehmen gehen und deshalb würde mich die Auffassung von Herrn Bürkle interessieren aus Unternehmerperspektive, ganz grundsätzlich, wie Sie zur Anhebung des Schwellenwertes stehen und welche Rolle die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz in Ihrem Betrieb, Herr Bückle, ganz konkret bei der Entscheidung über erforderliche Schutzmaßnahmen spielt. Und vielleicht lassen Sie uns einmal teilhaben, wie ist das in Ihrem Unternehmen organisiert? Wie sind die Abstände, Anlässe, Gefährdungsbeurteilen? Wie läuft das bei Ihnen ab, die Arbeit der Sicherheitsbeauftragten?
Vielen Dank, Herr Bückle, bitte.
Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Herr Impf, vielen Dank für die Frage. Also wir haben in unserem Unternehmen das Unternehmermodell. Das heißt, wir haften eher als Unternehmer. Und wenn wir uns regelmäßig weiterbilden, dann bekommen wir das auch alles mit. Und wir haben keine große Hierarchie bei unter 50 Mitarbeitern. Das heißt, die ist relativ flach. Und wir sind aktiv jeden Tag dabei. Wir erleben dann auch, was passiert. Und wir können direkt eingreifen. Und wenn ich den Sicherheitsbeauftragten noch mal anschaue, wir haben den im Haus, vorgeschriebenerweise. Aber der muss ja Fachmann, kommunikativ und alles sein. Und er muss dann auch noch hundertprozentig anerkannt von seinen Kollegen sein. Und ich glaube, dort ist das größte Problem eigentlich. Der kann nicht so richtig eingreifen. Das machen Vorgesetzte an vielen Stellen. Ja, das machen wir direkt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Dann machen wir natürlich eine Gefährdungsbeurteilung. Sie haben vorher gefragt, was ist denn eine Gefährdungsbeurteilung? Ich sitze auch in der BGE-Themen, in dem Präventationsausschuss. Wenn man nachschaut, wir haben die Zeitungsausträger. Ist das jetzt ein gefährlicher Beruf oder ein weniger gefährlicher? Wenn man die Unfallzahlen anschaut, ist der eher gefährlich. Ja? Würden wir alle nicht so einschätzen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Wir haben im Elektrohandwerk gar nicht so viel tödliche Unfälle, deutlich weniger als bei der BG Bau. Ja? Meistens noch nicht mal durch Strom, sondern durch andere Geschichten. Und darum geht es mir. Wir haben flache Hierarchien. Wir müssen das mit der Eigenverantwortung des Unternehmers machen. Und wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen. Das ist das viel Entscheidendere. Das sind 90% Unfälle, die nicht durch Nichtwissen entstehen, sondern einfach in dem Moment vielleicht vergessen, Unvorsichtigkeit oder Sonstiges, auch nicht alles überschauen können. Da hilft mir der Sicherheitsbeauftragte nicht so wirklich viel. Jetzt muss ich sagen, ich habe den 15 Jahre. Die letzten 10 hat er sicher nicht mehr das gebracht, was wir uns vorgestellt haben, weil er uns nicht mehr geholfen haben kann, weil vieles ja schon automatisiert war, auch in der Gefährdungsbeurteilung. Wir wussten, wo wir Risiken haben. Und viel Entscheidendes ist, dass wir neue Risiken durch Schulungen bei der BG bekommen. Das kriegt man als Unternehmer. Und mir wäre viel wichtiger, wir würden Mitarbeiter schulen, online schulen, durch Digitalisierung schulen und das vor allem in der Berufsausbildung machen, weil damit würde ich das in die Köpfe bekommen. Das wäre viel besser an der Stelle.
Herr Ehm.
Danke zunächst, Herr Bürkle.
Ich will nur Sie noch einmal 9 Sekunden für die nächste Runde.
Ich will darauf hinweisen, Herr Vorsitzender, anders als vorher angekündigt, wird gleich der Kollege Brinkmann.
Jawohl, alles klar. Das merken wir uns. Herr Becker, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine erste Frage auch an den Herrn Riebe und an den Herrn Bürkle stellen. Herr Riebe, Sie hatten ja in Ihrer Stellungnahme auf den absurden Fall sich bezogen, wo ein Betrieb mit 2 Beschäftigten im Elektrohandwerk gefährliche, unter Spannung stehende, wenn man, sage ich mal, unter Spannung stehende Teile überprüft oder generell unter Spannung gearbeitet wird, dass dort in einem Betrieb mit 2 Personen dann der Chef quasi der Chef ist und der dann noch den 2. Mitarbeiter als Sicherheitsbeauftragten einstellen soll und haben dann auch, glaube ich, korrekt hergeleitet, dass das absolut bürokratisch und auch absurd ist. Wir hatten ja auch, Herr Bückle, sich auch auf das Elektrohandwerk eingegangen, dass da man dort ja auch bei den Ungelernten die Möglichkeit hat über eine Elektrofachkraft und dass dort generell viele Tätigkeiten, ich sage jetzt mal Schlitzeklopfen oder sonstige Tätigkeiten, ja die Gefahr wesentlich geringer ist, als wenn man jetzt unter Spannung arbeitet. Von daher wäre es aus Ihrer Sicht vielleicht denkbar, dass man da eine Ausnahme fürs Elektrohandwerk schaffen würde, damit man einfach diesen absurden Fall in Zukunft in Deutschland nicht haben werden.
Herr Riebler, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Dann würde ich mal den Start machen. Man findet viele solcher Beispiele. Ne, wenn man sich das mal durchdenkt, wie es in der Formulierungshilfe gedacht ist, dass sozusagen auch ganz, ganz kleine Betriebe sich Gedanken machen müssen, habe ich jetzt diese besondere Gefährdung und brauche ich diesen Sicherheitsbeauftragten? Das ist jetzt tatsächlich nur ein Beispiel. Es gibt noch andere Beispiele. Also Sie können sich einen Betrieb vorstellen, ich habe in unserer Stellungnahme oder wir haben in unserer Stellungnahme auch ein Wohnungsverwaltungsunternehmen, ne, mit 19 Beschäftigten. Typische Bürotätigkeiten. Ne, die meisten Beschäftigten sitzen alle zum Beispiel am Computer, am Telefon und machen da ihre Arbeitsaufgaben. Die haben aber zum Beispiel einen Haus- und Betriebstechniker angestellt, der auch jetzt bei den ganzen Objekten dann unterwegs ist und auch mal kleine Instandhaltungs-Reparaturtätigkeiten macht. Ne? Und das Thema Instandhaltungsarbeiten war ja vorhin schon mal Thema. Ja. Braucht jetzt dieses kleine Wohnungsverwaltungsunternehmen mit 19 Beschäftigten aufgrund des einen Betriebstechnikers jetzt einen Sicherheitsbeauftragten? Und wer macht das dann? Macht er das dann selber? Er ist ja alleine unterwegs hauptsächlich, ne? Und macht diese Tätigkeiten. Also das ist schon schwierig. Man könnte es aber auch noch auf die Spitze treiben. Sie haben einen Betrieb mit vielleicht nur 2 Beschäftigten, ne, die dann in den Bereich der besonderen Gefährdung fallen. Und da müsste der Arbeitgeber jetzt den einen Sicherheitsbeauftragten auswählen, schulen. Und der wäre dann sozusagen dafür da, den anderen immer darauf hinzuweisen, was er falsch macht oder wie es besser geht. Also das klingt nicht nur bürokratisch, das ist es dann tatsächlich in der betrieblichen Praxis auch.
Und jetzt der Herr Böckle, bitte.
Herr Becker, vielen Dank. Ich gehe noch mal auf den Herrn Riebe ein an der Stelle. Was es gibt und nicht mal der schlechteste Bereich ist, wenn ein Meister als Unternehmer da ist und ein Auszubildender. Dann müsste fachlich der Sicherheitsbeauftragte der Auszubildende werden. Das stelle ich mir auch schwierig vor im Moment. Ja. Arbeiten unter Spannung gibt es eigentlich nicht. Das sind Ausnahmefälle. Dafür gibt es extra geschulte Leute. Wenn es dann zu Unfällen unter Spannung kommt, dann hat einer nicht abgeschaltet. Und das ist was wieder in den Köpfen der Mitarbeiter sitzt. Da hilft mir der Sicherheitsbeauftragte auch nichts, der ist in dem Moment nicht dabei, leider nicht. Ja? Da muss ich schon noch mal auch vorneweg reingehen. Da erinnern unsere Vorgesetzte immer wieder dran, gehe hin und schalte ab. Ja? Aber das muss eigentlich ins Blut übergehen. Das darf eigentlich gar keiner. Wenn wir solche Ausnahmen machen, dass wir unter Spannung arbeiten müssen, dann ist auch ein Vorgesetzter dabei, dann ist eine aufsichtsführende Person dabei, dann gibt es noch extra Schutzmaßnahmen bis hin zu persönlicher Schutzausrüstung. Also all das ist klar. Ja? Aber dann sind das sehr spezielle Fälle. Und ich glaube, die kann man dann rausnehmen. Und da laufen auch andere Prozesse ab. Und das muss in einem Unternehmen geregelt sein. Und das ist geregelt. Ja? Aber in 99% aller Fälle arbeiten wir ohne Spannung. Und dazu kommt noch, da gibt es bei uns eine Anweisung im Haus, selbst wenn wir wohin kommen und Spannung abgeschaltet haben, und da könnte theoretisch noch sein, dann arbeiten wir halt mit Handschuhen und Sonstiges, um das nochmal zu erhöhen. Das kann ich in der Gefährdungsbeurteilung vorher festlegen, die Anweisungen machen. Darum geht es mir. Und da hilft mir wirklich vor Ort der Sicherheitsbeauftragte nicht, den gibt es in dem Fall vor Ort nicht. Weil der kann ja nicht auf 10 Baustellen gleichzeitig sein.
Herr Böckle, vielen Dank. Freischalten gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden kurz schließen und unter benachbarte Spannung stehende Teile abschranken oder abdecken. So habe ich es gelernt als elektrotechnische Fachkraft.
Das ist auch schon lange her.
Herr Rützel, das sind die Zeit kriegen Sie obendrauf, was ich jetzt mein Senf dazu gegeben habe.
Diese 5 Sicherheitsregeln, vielen Dank, die kenne ich, die habe ich vor 40 Jahren auch gelernt. Und die sollten immer im Kopf sein und leider sind die nicht immer
im Kopf. Die gehen auch nicht mehr raus, so ist es. Jetzt habe ich wieder was zum Besten gegeben. Herr Becker.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe das auch in meiner Ausbildung vor 20 Jahren gelernt. Und der Leitsatz war immer, wenn man morgens um 2 Uhr geweckt wird, muss man die drauf haben. Ne? Ja, ich würde da noch einmal nachhaken. Sie haben es ja angesprochen, in dieser absurden Situation, wo dann der Chef mit dem Azubi oder der Chef mit seinen 2, 3 Mitarbeitern, ich glaube, dass dort auch, da muss ich Ihnen absolut recht geben, dass viele Mitarbeiter, die wollen ihre Arbeit machen, dann Feierabend, die haben gar keine Lust, Sicherheitsbeauftragter zu werden. Und dann bleibt das wieder am Chef von diesem kleinen Betrieb hängen. Von daher sollte man da wirklich noch eine Änderung schaffen. Ich hätte noch eine weitere Frage an den Herrn Riebe. Und zwar fordern Sie, dass die starren jährlichen Wiederholungsunterweisungen durch flexible, bedarfsgerechte Intervalle ersetzt werden. Ich glaube, das ist ja auch bei der DGUV, bei der Prüfung von betrieblichen elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen ist ja auch ähnlich. Da schaut man, wie die Fehlerquote ist und dann kann man mit den Prüfungsintervallen nach oben gehen, beziehungsweise wenn man sieht, wir haben da ein Problem, tun wir die Prüfungsintervalle reduzieren. Könnten Sie sich da auch entsprechende Regelungen vorstellen, beziehungsweise könnten Sie ausführen, was Sie da genau meinen?
Danke. Herr Riebe, bitte.
Vielen Dank. Also wir haben jetzt hier mit der Reform der Sicherheitsbeauftragten eine erste Initiative zum Bürokratierückbau im Arbeitsschutz. Und in der Tat, wenn man sich den Erfüllungsaufwand anschaut, könnte man denken, ja, da ist jetzt vielleicht für die gesamte Wirtschaft, ist ja gar nicht so viel. Aber der Punkt ist doch, dass Sie, wenn Sie die Maßnahmen zur Entlastung der Unternehmen wirklich mit Mut angehen, dann summiert sich das am Ende. Und wir haben einen großen Handlungsbedarf in den Unternehmen. Das heißt, die Reform der Sicherheitsbeauftragten wäre ein erster wichtiger Schritt, so wie es vorgesehen ist ursprünglich im Konzept des Bundesarbeitsministeriums, Anhebung der Schwelle auf 50. Aber es sind noch weitere Maßnahmen denkbar, wie zum Beispiel bei den Unterweisungen mehr Spielräume zu schaffen. Aktuell ist es so geredet, dass Arbeitgeber jährlich ihre Beschäftigten zu unterweisen haben. Auch da ist es natürlich angezeigt, Spielräume auszunutzen für Entlastung und zum Beispiel diese Intervalle etwas zu strecken. Wir haben das Thema Intervalle aber auch noch bei anderen Themen. Ne? Prüfungen haben Sie angesprochen, aber auch zum Beispiel Arbeitsschutzausschusssitzungen müssen quartalsweise stattfinden in Unternehmen. Und auch da könnte man durchaus flexibler werden, vielleicht auf halbjährlich absetzen.
Herr Becker, fertig? Dann gehen wir in die Runde der SPD. Herr Dieren.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann richte ich meine Frage noch mal an Herrn Schneider, um Ihnen zum einen die Gelegenheit zu geben, noch mal den zweiten Teil Ihrer Antwort nachzureichen. Aber ich will das gleich auch noch mit einer zusätzlichen Frage verbinden. Und zwar nach der Gefährdungsbeurteilung war jetzt schon mehrfach Thema, wie Sie die Gefährdungsbeurteilung insgesamt einschätzen und insbesondere auch zu dem, was wir jetzt zum Teil gehört und in einzelnen Stellungnahmen ja auch gelesen haben, zu der Sorge, dass die vorgeschlagene Änderung jetzt den Aufwand der Gefährdungsbeurteilung noch mal erhöhen könnte. Teilen Sie diese Sorge?
Herr Schneider, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich versuche das sozusagen gemeinsam zu beantworten, weil es, glaube ich, ganz gut zusammenpasst. Weil ich glaube, wir in dieser Diskussion darüber, wie dieser Gesetzesentwurf zu beurteilen ist, uns keinen großen Gefallen tun, wenn wir möglichst absurde Ausnahmefälle konstruieren und anhand deren dann darstellen, dass das gesamte Thema der Sicherheitsbeauftragten eigentlich unwichtig ist, sondern wir sollten uns, glaube ich, ein bisschen rauszoomen sozusagen und uns das Arbeitsschutzniveau, was ja auch schon anklang, welches sehr hoch ist in Deutschland, genauer anschauen. Und einerseits sollten wir da genauer gucken, wie gut sind wir eigentlich aufgestellt. Da wurde ja schon genannt, ja, die Zahl der Gefährdungsbeurteilungen ist gestiegen in den letzten Jahren. Das geht ja in die Richtung Ihrer zweiten Frage. Ist auch so, aber es ist einfach nur die Zahl der Gefährdungsbeurteilungen gestiegen. Wenn wir nämlich die letzte GDA-Betriebsbefragung uns anschauen, die Daten daraus, dann ist die vollständig umgesetzte oder die Zahl der vollständig umgesetzten Gefährdungsbeurteilungen eben gesunken und das auf 10%. Und das ist natürlich nichts, woran wir uns langhangeln wollen. Das Zweite ist, ja, Arbeitsunfälle sind gesunken oder sind auch weiterhin im Sinkflug. Aber dazu zwei Sachen. BKAN, Berufskrankheiten, steigen. Das ist auch ein Arbeitsschutzthema, ganz klar. Das ist jetzt nichts, was sozusagen nur weil wir hier bisher über Unfälle gesprochen haben, hier keinen Platz hat. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sollten uns darauf, glaube ich, nicht ausruhen und sagen, naja, wir haben doch jetzt irgendwie dieses oder jenes geschafft und können uns da langsam wieder daran machen, einzelne Maßnahmen abzuschaffen. Und ich glaube, und das war ja die Frage, die wir in der ersten Runde noch nicht ganz beantwortet hatten, was die Auswirkungen angeht, das große Problem, was wir haben, wir wissen es eben nicht. Wir haben keine gute Abschätzung dessen, was passieren würde, wenn wir diese Regelung so umsetzen würden, wenn wir Sicherheitsbeauftragte, wie es ja in dem Konzept steht, abschaffen würden. Das liegt einerseits daran, dass es im Arbeitsschutz eben keine so eindeutige und klare Ursache-Wirkungsbeziehung gibt. Wenn wir hier einen Sicherheitsbeauftragten abschaffen, dann passiert nicht automatisch mehr oder dieses oder jenes. Aber wir haben, und das hat Herr Neumann schön beschrieben, hier ein fein austariertes System an Rollen und Aufgaben. Und ich glaube, wir haben auch schon sehr ausführlich gehört, dass die Rolle gerade des Sicherheitsbeauftragten eine niedrigschwellige ist, eine kostengünstige, wobei ich mich mit dem Kostenargument im Arbeitsschutz oftmals eh schwer tue. Und wir haben auch eine ganz wichtige Auswirkung, glaube ich, auf die Sicherheitskultur. Und das hat, glaube ich, die BG Bau in ihrer Stellungnahme auch geschrieben, welche Rolle Sicherheitsbeauftragte da eben spielen. Und was für ein Signal das auch in die Belegschaft ist, sozusagen, wir haben jetzt hier einen neuen Sicherheitsbeauftragten, wendet euch an den. Und die große Befürchtung, und das ist, glaube ich, schon relativ klar, wenn wir jetzt in diesen Schritt gehen und die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten breitflächig reduzieren, verlieren wir Expertise, verlieren wir Arbeitsschutzexpertise. Und die wieder aufzubauen, ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, da schließt sich auch wieder der Kreis in Richtung zur Gefährdungsbeurteilung. Natürlich ist die Gefährdungsbeurteilung Aufgabe des Arbeitgebers. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Einsichten und die Tätigkeiten des Sicherheitsbeauftragten da auch einen wichtigen Input ist und dass der Sicherheitsbeauftragte da mitwirken kann. Und das finde ich ist auch nochmal wichtig hervorzuheben, der Sicherheitsbeauftragte sitzt nicht 8 Stunden am Tag in seinem Sicherheitsbeauftragtenbüro und wartet und macht nichts anderes, sondern der arbeitet jeden Tag mit, der ist am Arbeitsplatz, der ist in der Fabrikhalle und ist da eben diejenige Person, die da, wie gesagt, niedrigschwellig und gut und für den Arbeitgeber entlastend tätig wird. Danke.
Vielen Dank. Frau Klöckner, bitte.
Ja, ich würde gerne noch mal eine Frage stellen an Frau Rothe von der Bauer zum Thema Gefährdungsbeurteilung. Wir haben es eben auch schon gehabt. Welche Vorteile hat aus Ihrer Sicht denn das Instrument der Gefährdungsbeurteilung für einen wirksamen Arbeitsschutz und wie zuverlässig wird dieses in der Praxis angewandt? Und könnten Sie uns vielleicht vorgeschlagene Änderungen nennen, die das Potenzial haben, die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen zu stärken?
Frau Rothe, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne zunächst sagen, dass die Anforderungen an viele Betriebe hinsichtlich einer sicher und gesund gestalteten Arbeit ja nun in den letzten Jahren auch erheblich zugenommen haben und der Pace wird nicht weniger. Ich glaube, das müssen wir erstmal auch ganz grundsätzlich zur Kenntnis nehmen. Wir haben einen rasanten Wandel der Arbeitswelt, neue Technologien, Gefahrstoffkomplexitäten, schwierige Interaktionsarbeit, wo es auch um gegenseitige soziale Unterstützung geht. Es gibt in vielen Bereichen auch einen relativ hohen Druck. Insofern der Pace, die Anforderungen an Betriebe sind nicht weniger geworden, sondern im Gegenteil werden mehr. Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, tatsächlich eine stets differenzierte und maßgeschneiderte Vorgehensweise in der Arbeitsgestaltung zu machen. Und letztlich ist das zentrale Argument, um differenziert und maßgeschneidert vorzugehen, ja die Beurteilung von Gefährdung. Und damit meine ich jetzt nicht die Aktenlage, sondern tatsächlich die differenzierte Sicht auf Gefährdung und die Ableitung entsprechender Maßnahmen, die im betrieblichen Alltag auch bei den Menschen ankommen. Das ist ganz, ganz zentral. Was können wir tun, um das zu unterstützen? Gute handhabbare Instrumente, auch gerade den Mittelständlern, auch anbieten und liefern. Nicht Aktenlage, sondern tatsächlich Leitlinien, gute Handlungshilfen, die es auch ermöglichen, damit gut umzugehen. Die sind in der Regel branchenspezifisch auszurichten. Insoweit ist auch die Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften, die Unfallversicherungsträger natürlich von ganz hoher Bedeutung, weil die Anforderung ja sehr unterschiedlich ist, gute, handhabbare Instrumente. Und wenn Sie mir einmal nochmal die Kurve zurück in unser aktuelles Thema erlauben, letztlich wäre die Debatte, die wir gerade führen, dann auch gut durchzudeklinieren, wenn wir den risikobasierten Ansatz besondere Gefährdung für Leben und Gesundheit im Kontext der Sicherheitsbeauftragten auch durchdeklinieren würden, der meines Erachtens als risikobasierter Ansatz ja auch untergesetzlich irgendwie zu erledigen ist. Wenn wir da jetzt klarer wären und konkreter wären, und vielleicht werden wir das ja in weiteren Schritten, vor dem Hintergrund, welcher Risiken empfehlen wir Sicherheitsbeauftragte und wo halten wir das nicht für erforderlich und in welchem Ausmaß etc. Den Spielraum ließe ja die Definition der risikobasierten Gefährdung. Ich glaube, dann wäre vieles deutlich klarer und wir könnten möglicherweise auch dort einen Schritt machen, es angemessen umzusetzen. Anekdoten wie, da ist einer, der macht Elektro und deswegen braucht er einen, ne, dann zu vermeiden, sondern tatsächlich dort sachgerecht vorzugehen und andererseits dort, wo es wirklich vor dem Hintergrund der Gefährdungsanalyse sinnvoll und notwendig ist, andererseits dort auch in angemessener Weise wiederum das Konstrukt des Sicherheitsbeauftragten fortzuführen. Okay. Und das lässt ja der Gesetzesvorschlag explizit zu. Vielen Dank.
Danke. 12 Sekunden. Eine kurze Frage, kurze Antwort.
Welche Rolle spielen dabei, Frau Rothe, Mitbestimmung oder Selbstverwaltung vielleicht auch?
4 Sekunden.
Eine wichtige.
Ja, es geht auch kürzer. Herr Brinkmann, letzte Runde, die der CDU-CSU jetzt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde zum Mann der Praxis wieder zurückgehen wollen, zu Herrn Bürkle, und noch ein paar Fragen loswerden wollen. Die erste ist, welche persönliche und unternehmerische Bedeutung messen Sie der eigenverantwortlichen Gestaltung des Arbeitsschutzes in Ihrem Betrieb bei?
Vielen Dank, Herr Bürkle, bitte.
Herr Brinkmann, vielen Dank. Nochmal, die Mitarbeiter sind mein wertvollster Einsatz. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ja, deswegen fühle ich mich als Unternehmer da immer verpflichtet dazu. Deswegen kümmern wir uns auch darum. Und wir haben es vorher nochmal über die Gefährdungsbeurteilung gehabt. Die ist zentral wichtig, weil darum haben wir die Gefahrstoffe rausbekommen. Ja, wir haben heute als gefährlichsten Stoff bei uns im Haus noch Sekundenkleb. Den können Sie überall kaufen und da kriegen Sie keine Unterweisungen, geht das um. Ja. Für uns ist das sehr zentral. Wir machen auch Betriebsbegehungen mit dem Doktor zusammen. Und das macht nicht unser Sicherheitsbeauftragter, das machen wir persönlich. Und wir lernen aus Unfällen. Ja. Und wir greifen auch massiv dann ein. Und deswegen ist das für uns eigentlich entscheidend. Bei uns im Haus gilt, wir haben Metallteile, die sind zum Teil scharf. Du brauchst immer einen Handschuh. Na, das schreiben wir vor. Das heißt dann aber auch, andere Dinge müssen wir damit regeln, die dann dazukommen. Dafür gibt es dann noch Hautschutzcremen und alles stellen wir bereit, dass das dann den Mitarbeitern gut funktioniert.
Vielen Dank, Herr Brinkmann, bitte.
Ja, vielen Dank. Da haben Sie gleich meine zweite Frage ein Stück weit auch mit beantwortet, welche Instrumente Sie neben dem Sicherheitsbeauftragten sozusagen noch bei sich im Betrieb haben. Gefährdungsbeurteilung, die Begehung mit Medizinern etc. pp. Haben Sie gerade genannt. Ich würde gerne die weitere Frage stellen. Wie stellen Sie sicher, dass die Inhalte der Unterweisung nicht nur formal dokumentiert werden? Das ist ein beliebtes Spiel. Ich bin auch einer aus der Praxis. Da haben wir viel Ordner immer füllen können. Aber wie stellen wir sicher, dass es nicht nur dokumentiert wird, sondern dass es von Ihren Beschäftigten verstanden, gelebt wird und ja, dann im Arbeitsalter auch tatsächlich umgesetzt wird?
Das ist eigentlich das größte Problem.
Ja, Entschuldigung, Herr Bürkle, bitte.
Das ist das größte Problem an der Stelle, weil tatsächlich, das muss in die Köpfe. Ja? Und deswegen machen wir nicht Frontalunterricht, wir diskutieren das. Wir machen das mal als Beispiel auf einer Baustelle oder im Betrieb an der richtigen Stelle und machen das. Und was ganz wichtig ist, auch immer wieder gute Beispiele loben. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und dazu musst du halt auch in der Nähe sein und immer dich wieder drum kümmern. Weil es muss wirklich in die Köpfe. Und deswegen machen wir da viel, das typische Beispiel zum Beispiel auch mal eine Brandschutzübung, hat mal gar nicht so viel zu tun. Ja. Wir schauen, dass wir immer genügend Ersthelfer haben, dass die die Ausbildung dementsprechend immer wieder auffrischen. Das ist ja nicht ein Stück, das ist ja ein komplexes Thema, wo wir zusammen machen müssen. Und da tun wir unendlich viel heute, viel mehr als früher. Und was wir auch sagen muss: Die Technik schreitet voran. Maschinen sind viel besser geworden. Damit kriege ich auch viel mehr Unfallsicherheit rein. Mich würde dann nur interessieren, wie wir das gleichstellen. Wir schauen, dass das bei unseren Subunternehmern auch so ist. Aber wir haben ja auch genügend, sage ich mal, Betriebe aus dem Ausland, die das dann alles nicht als Standard haben. Wie stellen wir das in Zukunft sicher?
Vielen Dank, Herr Brinkmann.
Ja, eine weitere Frage vielleicht persönlich direkt an Sie sozusagen als Unternehmer, als Unternehmenschef sozusagen. Wie viel Verantwortung empfinden Sie als Unternehmer sozusagen persönlich gegenüber Ihren Beschäftigten? Sie haben gerade schon gesagt, das ist Ihr höchstes Gut. Und wie leben Sie es persönlich als Unternehmer, als Chef in Ihrem Arbeitsalltag sozusagen aus?
Herr Bürkle, bitte.
Vielen Dank. Nochmal, wir machen die Unterweisungen selber. Wenn jemand externes der Zukunft ist, sind wir immer dabei, mein Bruder oder ich. Ja. Für uns ist das zentrale Thema. Nochmal, ich investiere ja auch in meine Fachkräfte, auch mit Weiterbildung und sonstiges. Wäre alles verloren, aber darum geht es in erster Linie gar nicht. Sondern wir sind halt in der Größe, kennen wir jeden persönlich. Ja. Das sind unsere Mitarbeiter, die wir über Jahrzehnte kennen. Das ist für uns einfach unendlich wichtig. Ich glaube, diese Verantwortung nimmt Ihnen auch keiner. Und wenn ein Unfall passiert, fragen wir uns immer selber, was passiert. Bis dorthin, dass wir dann auch diesen Mitarbeiter selber befragen, wie ist das zustande gekommen, was können wir daraus lernen. Ja. Und deswegen sage ich ja oft, manchmal steht halt auch drin, er wusste alles, aber ich konnte es auch nicht verhindern an der Stelle. Ja.
Herr Brinkmann.
Abschließende Frage noch von mir. Sie haben es gerade selber schon mal angesprochen. Neue Arbeitsformen, die Technik wandelt sich, neue Maschinen, neue Verfahren etc. pp., was sicherlich eine besondere Aufmerksamkeit bedarf. Wie stellen Sie sicher oder wo ziehen Sie Informationen her? Wer hilft Ihnen im Unternehmen, diese Dinge entsprechend einzuordnen, bezogen auf den Arbeitsschutz? Und wie ist die Zusammenarbeit vielleicht auch mit anderen Organisationen an der Stelle?
Herr Bürkler, bitte.
Vielen Dank. Ich sitze nun im Fachverband Elektro in Baden-Württemberg. Wir teilen darüber auch dieses Wissen an unsere Mitglieder. Das ist mal ganz entscheidend. Deswegen bin ich ein großer Freund des Unternehmermodells, dass ich mich regelmäßig persönlich weiterbilde. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass dieses Wissen dann transportiert wird. Das sind so die zentralen Themen, wie wir das lösen. Ja? Und da geht es nicht um eine Vorschrift, sondern da geht es um die Inhalte. Wie löse ich das eigentlich? Wie setze ich das konkret um? Nur eine Vorschrift zu lesen, hilft Ihnen nicht. Und nochmal, wir setzen uns auch, wenn es komplexer wird, mit unseren Mitarbeitern an den Tisch und besprechen das. Wie könnten wir das lösen? Das wird bei uns bei dem Thema Asbest jetzt in Zukunft ein großes Thema werden. Ja. Aber das müssen wir direkt mit Ihnen besprechen. Und das müssen wir dann auch wieder in die Köpfe bringen, dass wir es genau so machen können.
Das war die abschließende Frage von Ihnen, Herr Brinkmann. Gibt es sonst noch jemand, der was fragen will? Nicht. CDU nicht.
Ich würde die verbleibende Minute dann in unsere 10 Minuten.
Bitte?
Ich würde die verbleibende Minute in die, jetzt ist es ja nicht mehr.
Das ja, ja. Gleich. Okay. Na, wir haben Zeit. Dann gehen wir in die letzte Runde. Das ist die freie Runde. Wir haben 10 Minuten Zeit und da beginnt die AfD.
Danke, Herr Vorsitzender. Für uns ist relativ deutlich geworden, wo dieser Gesetzentwurf bzw. dieser Änderungsantrag seine Schwachstellen hat. Wir alle wissen, wo er nachgearbeitet werden müsste. Wir vertrauen darauf, schauen wir mal, was passiert und haben keine weiteren Fragen.
Dankeschön. Vielen Dank, Herr Stefan. Frau Lang, bitte.
Ja, ich hätte noch mal eine Frage an Herrn Neumann, weil jetzt ja auch viel darüber geredet wurde in der Praxis, wie es aussieht mit Sicherheitsbeauftragten, und es wurde ja auch schon angesprochen, sehr stark fokussiert auf, ich würde sagen, Sonderfälle und sehr, sehr, sehr kleine Fälle. Ich hätte noch mal die Frage, es wurde auch die Akzeptanz der Sicherheitsbeauftragten in der Belegschaft angesprochen und die Rolle in der Belegschaft. Ob Sie da noch mal aus der Betriebspraxis der IG Metall berichten könnten, wie Sie das wahrnehmen und ob Sie dafür auch Beispiele hätten, wie es läuft.
Herr Neumann, bitte.
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine sehr offene Frage, die schwierig pauschal zu beantworten ist. Insofern ist sie zumindest nicht empirisch unterfüttert. Aber die Erfahrung aus Gesprächen, ich meine, ich bin selbst auch in der Selbstverwaltung der BG Holzmetall, in der DGUV, ich habe viel Kontakt zu Ehrenamtlichen, zu Betriebsräten, die im Bereich von Arbeits- und Gesundheitsschutz tätig sind. Und ich kann eigentlich durchgehend ein sehr positives Bild von Sicherheitsbeauftragten und insbesondere der Akzeptanz bei den Beschäftigten zeichnen.
Vielen Dank. Frau Klöckner, bitte.
Ja, meine Frage geht an Herrn Dr. Schneider vom DGB. Und ich hätte gerne noch mal gefragt, wie Sie sich die Vereinfachung von Prozessen im Arbeitsschutz organisiert vorstellen können, damit den Verantwortlichen in der Praxis damit auch wirklich geholfen werden kann.
Herr Schneider, bitte.
Ja, vielen Dank für diese Frage noch zum Abschluss. Ich hatte es ja schon eingangs oder in meiner letzten Antwort erwähnt, was mein Verständnis von Bürokratie, Rückbau oder Abbau oder wie auch immer ist, nämlich das einfacher zu machen und besser zu machen in den Betrieben. Und ich glaube, das ist nicht dadurch erreicht, dass wir Sicherheitsbeauftragte als niedrigschwelliges Instrument ausgerechnet da abschaffen, wo wir die meisten Unfälle haben, sondern das wird eben dadurch erreicht, dass wir den Unternehmen und auch den Beschäftigten gute Lösungen an die Hand geben. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist sozusagen die Verständlichkeit und Kohärenz des Regelwerkes. Das wäre, glaube ich, ein sehr lohnenswertes Projekt, das verstärkt anzugehen. Das dauert aber eben seine Zeit, um zu sagen, wo haben wir hier vielleicht Widersprüchlichkeiten, wo sind Begriffe inkohärent verwendet. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was allen helfen würde und was auch der Umsetzung des Arbeitsschutzes helfen würde. Und das Zweite wurde ja schon angedeutet, das sind digitale Lösungen und Lösungen auch mit der KI, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, auch da ist erhebliches Potenzial zu heben. Da wissen wir bei einzelnen Unfallversicherungsträgern, da wissen wir bei der Bauer und bei anderen Institutionen, dass da viel getan wird. Wir hatten das letzte Woche auch in der Politikwerkstatt des BMAS gehört. Wir haben aber auch gehört, dass es noch etwas viel Stückwerk ist, sozusagen, sodass es sich auch da lohnen würde, diese Bemühungen zusammenzufassen und gemeinsam unter Beteiligung der Sozialpartner zu diskutieren und da eben am Ende ein Produkt, wie man so schön hat, zu haben, was wirklich auf allen Ebenen gut anwendbar ist. Also ich glaube, das halte ich für lohnenswert, ja.
Vielen Dank, Herr Schneider. Herr Intsche, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne Herrn Neumann befragen. Welche Lücken im Arbeitsschutz sehen Sie denn bei kleinen mittelständischen Unternehmen angesichts der überproportional hohen Unfallquote? Bei welchen Angelegenheiten sollte man da eher tätig werden?
Ich würde es gerne ein bisschen allgemeiner beantworten. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Was ich als Defizit wahrnehme, ist, dass wir, wie gesagt, den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Lassen Sie mich noch mal betonen, die IG Metall ist ja nicht pauschal gegen Bürokratieabbau oder vielleicht besser gesagt Umbau, auch in der Präventionspolitik, im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Aber ich nehme doch Bürokratie, gerade jetzt mit Blick auf kleine Betriebe, zunehmend fast schon als so eine Art Kampfbegriff wahr. Und aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, sollte es eher darum gehen, wie können wir ein bestmögliches Ziel im Sinne von guter und gesunder Arbeit in den Betrieben, gerade auch im kleinen und mittleren Bereich, erreichen. Und dazu sollten alle Akteure, die da in diesem Feld unterwegs sind, in einen gemeinsamen Dialog und einen Prozess einsteigen, um dann am Ende auch insbesondere für die Bereiche, wo Verunfallungen, Berufskrankheiten überproportional hoch sind, bestmögliche Arbeits- und Rahmenbedingungen zu schaffen. Da wäre mir deutlich wohler, als wie gesagt jetzt bei einem Eingriff in einer Rolle in einem gut austarierten System.
Vielen Dank, Herr Neumann. Herr Ehm, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Wir haben gerade schon mal aus der konkreten Unternehmerperspektive die Frage zur sich verändernden Arbeitswelt gehört. Ich würde meine letzte Frage gerne an Herrn Riebe richten. Welche Bedeutung aus seiner Sicht in einer zunehmend dezentral organisierten Arbeitswelt, insbesondere Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung und klare Führungsverantwortung für die Wirksamkeit des Arbeitsschutzes in einer sich wirklich grundlegend verändernden Arbeitswelt haben?
Herr Riebe, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Das ist jetzt natürlich nichts Neues. Ne? Und wenn wir nochmal zurück überlegen, wo kommt der Sicherheitsbeauftragte eigentlich her? Das Gesetz, wo er festgeschrieben wurde, ist aus 1963. Seitdem hat sich viel getan. Ne? Und seitdem hat sich in der Arbeitswelt viel getan. Wir haben die positiven Entwicklungen im Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung, grundsätzlicher Wandel der Arbeit. Und damit einhergeht natürlich auch, ich sag mal, auch eine Entwicklung grundsätzlich, die sich auch im Vorschriften- und Regelwerk des Arbeitsschutzes widerspiegeln muss. Und daher ist es eben auch angezeigt, zu schauen, wo kann man die Betriebe entlasten? Wo können wir auch aus unserer traditionellen Haltung her, immer alles bis ins kleinste Detail regeln und vorschreiben zu wollen, Spielräume ausnutzen und das mehr in die Eigenverantwortung zur Gestaltung wirklich dann konkret auf den Arbeitgeber übertragen, der dann mehr Spielräume erhält. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass das keine Sonderfälle sind oder auch keine kleine Anzahl an Sonderfällen, über die wir hier reden, wenn wir uns in die Formulierungshilfe noch mal reinbegeben und noch mal schauen, was das an Mehrbelastung drohen könnte für ganz kleine Unternehmen. Die BG Bau weist ja in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass für den gesamten Bereich der Unfallversicherung mit 290.000 zusätzlichen, grobe Abschätzung, 290.000 zusätzliche Sicherheitsbeauftragte. Wir haben das auch mal durchgerechnet und abgeschätzt. Wir kommen da auf größere Zahlen. Je nachdem, was man da so macht, gehen wir davon aus, dass bis zu 564.000 zusätzliche Sicherheitsbeauftragte mehr drohen könnten, wenn man das sozusagen auch auf die kleinen Betriebe ausweitet mit weniger als 20 Beschäftigten. Und das sind keine Sonderfälle in meinen Augen. Das ist wirklich, das betrifft die deutsche Wirtschaft im Kern. Also insofern möchte ich an der Stelle auch noch mal mich sehr, sehr stark dafür machen, dass wir hier eine Vereinfachung, eine Entlastung mit einer Initiative zum Bürokratierückbau benötigen. Keine zusätzliche Belastung.
Vielen Dank. Vielen Dank. Sind wir somit am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Ich bedanke mich für Ihre Stellungnahmen im Vorfeld. Ich sage auch ganz herzlichen Dank ans Ausschusssekretariat für die Organisation, für die Durchführung und vor allem jetzt fürs Protokollschreiben. Ich wünsche uns allen einen unfallfreien Tag, eine unfallfreie Woche. Safety first, alles, alles Gute. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Kommen Sie auch wieder gut zurück. Die Sitzung ist geschlossen. Die nächste Sitzung ist am Mittwoch, den 4. März um 9.30 Uhr. Alles Gute Ihnen.